KinoCast.
Hallo und willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, guten Tag da draußen hier auch vom Erik. Ja, heute nehmen wir uns so einer anderen Zeit auf. Das stört euch nicht. Ihr könnt das ja zeitsouverän anhören. Wann auch immer ihr das anhört mit eurem Empfangsgerät, eurem Smartphone oder was auch immer. Wir haben Filme mitgebracht. Das Highlight der vergangenen Woche in der Sneak Preview war der Film Schöne Seelen. Schöne Seelen mit August.
Wo ich gleich vorne wegschicken muss, die Meinungen extrem auseinandergehen.
Original oder englischer Titel Beautiful Souls. Der startet erst am 1. Oktober in den deutschen Kinos. Da haben wir mal ein richtig zeitiges Sneak hier gehabt. Denn das ist vom Camino Filmverleih. Ich glaube, die haben so ein bisschen, ja, die mögen die Sneak in Stuttgart ganz gerne. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht, werden wir gleich besprechen in dem Film, in der Filmbesprechung mit, ja, August Diehl hat schon gesagt, Josef Harder war auch noch dabei. Für den Film gibt es noch nicht mal einen Trailer. Das heißt, ich habe dann bei uns einfach mal irgendwas anderes verlinkt.
Ja, ein guter Film.
Ja, dann habe ich noch im Kino gesehen Backrooms. Da werde ich was drüber berichten. Wir haben natürlich die Kinocharts und Neustarts für euch, damit ihr wisst, was es da in der nächsten Woche noch so zu sehen gibt oder was da gerade in den Charts ist, was man da vielleicht noch angucken kann. Und bei den Serien sehe ich ja auch was. Shrinking. Das kriegst du wahrscheinlich jetzt durch.
Ja, oh ja. Mein Gott.
Ist das jetzt Ende oder ist das nur Ende der Staffel?
Nein, Ende der Staffel. Also okay. Das, soweit ich weiß.
Geht immer noch weiter, gut. Noch
ja, weil, wow.
Einfach ja, nur wow. Vom Seelendoktor zu den schönen Seelen. Erzähl doch mal, schöne Seelen. Worum ging es denn da?
Schöne Seelen, Sondereinheit, schöne Seelen, Kampfeinsatz, schöne Seelen
wurde,
an jeder
wurde
Ecke.
Nicht getippt,
dieser Film. Nee, völlig überraschend, schöne Seelen. Film, der am Tag, bevor bei uns in der Sneak lief, seine Deutschlandpremiere beim Filmfestival in München hatte, so habe ich mir sagen lassen, startet der, wie du schon gesagt hast, im Oktober ein Drama, / bisschen Komödie, von Tom Schreiber, Regie Tom Schreiber, Drehbuch Tom Schreiber und Julia Mayer. Besetzung August Diehl, Josef Harder, Maya Unger. Ja, also durchaus bekannte deutschsprachige Schauspieler dabei und Schauspielerinnen. Und wir haben Sommer, es ist 1996, meine Freunde ist weg und bräunt sich.
Oh, das habe ich heute witzigerweise gehört. Auf 90s Hip-Hop.
Ja, DAB. Ich bin erstaunlich textsicher, ne?
Also, ja, mein Budget war klein.
genau. Also 1996 und wir lernen Freddy kennen. Also August Diehl spielt Freddy. Freddy, komm schon, Freddy, Bus bauen. Und Freddy schlägt sich so durchs Leben durch mit so Minijobs irgendwie. Was verkauft er? Irgendwelche Getränke oder verschenkt Getränke.
Der macht doch irgendwelche Umfragen am Telefon oder so.
Ja, und Telefonumfragen. Also ja, damit macht er halt so ein bisschen Kohle, wohnt noch bei seiner Mutter, die so beratschlagen, oder wieder bei seiner Mutter, die halt immer auch so sich ja quer durchs Leben so ein bisschen durchschlagen. Es ist so, ja, keine Perspektive, kein Bock auf nichts. So diese typische Aussteigerszene einfach, dieses an der Gesellschaft vorbei irgendwie, so oh, alles so stressig, alles so da und oh nee und oh, Verantwortung ist nicht so meins und aber solche Dinge halt eben. Damit, ja, gibt sich Freddy halt so mit seinem Leben und er hat eines Tages die Riesenchance, ganz unbewusst, also eigentlich ist es gar keine Chance, sondern es ist eher ein absolut dummer Zufall, weil er da noch rummarschiert, spät nachts oder früh morgens dann, also nach seinem Job, marschiert er noch rum, wegen seinen letzten Dosen, die er da verschenken will, weil er irgendwann an der Bushaltestelle auch schon wieder gepennt hat. Und das ist ein Reisebus, der irgendwo nach Spanien fährt und die warten noch auf einen und er rutscht dann irgendwie da so in die Sache rein und der Busfahrer so, ja komm, das bist doch du, jetzt hier, steig ein und fahr mit und blablablub. Und er sich versieht, hockt er in den Bus, in so einer Partygesellschaft mit dabei und ja, ist auf dem Weg nach Spanien und fängt dort ein neues Leben an. Lustigerweise trifft er dort auch einen alten Bekannten, einen Kumpel, der dort eine Autovermietung mit seiner spanischen Frau betreibt. Und dem geht er halt erstmal so ein bisschen auf den Keks oder auf den Zeiger mit seiner, ja, ich bin jetzt hier und ja, pff, hi, und ich, ja, ich weiß gar nicht wohin und oh ja, vielleicht kann ich ein bisschen bei dir schlafen, ja, mal gucken. Also so, ah, einfach so dieses in den Tag reinleben. Und der schafft es allerdings dadurch tatsächlich durch seine Bekanntschaft dort Anschluss zu finden bei einer ganz illustren Runde, also angeführt von Josef Harder in dem Fall, der so, ja, sich um sich der Aussteiger in Spanien so ein wenig kümmert. Also, oder halt sich den so ein bisschen auch angenommen hat und das auch so ein bisschen ausnutzt, dass die da so perspektivlos und planlos unterwegs sind, weil er selber einen Club betreibt, das Palm Beach. Also alle, die aus Stuttgart jetzt kommen, werden jetzt so ein bisschen lachen, weil es Palm Beach ist ein größeres Etablissement in Stuttgart-Bad Cannstatt neben dem Neckarstadion bei uns hier, was sehr, sehr spaßig dann in dem Fall für mich zumindest war. Ich glaube, für viele andere nicht, war halt einfach nur ein Name. Und der bringt ihn also damit mit Herbert, mit Josef Harder, mit Herbert zusammen. Und Herbert hat einen ganz, ganz tollen Job für ihn, ein ganz, ganz tolles Jobangebot, weil er soll auf seine Wohnung aufpassen und auf den Kakadu. Er löst dann einen anderen Aussteiger dort ab, der das bisher gemacht hat, der das natürlich auch nicht so geil findet, mehr oder weniger, dass er da aussortiert wurde. Und ja, er lebt dann quasi dort auf Kosten von dem anderen in einer wunderschönen Villa mit Pool und allem. Es ist so richtig durch nichts tun eigentlich alles erreicht, sondern dem Motto, telefoniert auch mit seiner Mutter, erzählt, wie geil das alles ist. Aber Freddy wäre nicht Freddy, wenn nicht was mit dem Kakadu passieren würde und er deswegen herabgestuft wird. Also er wird nicht aufgegeben, aber er wird ziemlich herabgestuft und darf dann in einer Bar arbeiten. Und dort werden wir halt dann, ja, Zeugen des Alltags in solchen aussätzigen Situationen, in diesen, ja, Bereichen, wo halt Leben so ein bisschen aufgefangen werden oder auch neu gelebt werden. Und je mehr Freddy da eintaucht in dieses Leben, desto seltsamer wird das im Endeffekt auch. Also das ist nichts mehr alles so glänzig und toll, wie es zuerst scheint. Und spätestens als dann noch seine Mutter zu Besuch kommt, ist alles vorbei. Und noch ein paar andere Dinge passieren. Und ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern hier. Es ist auf jeden Fall, ja, ein größerer Fisch spielt auch noch eine Rolle, um das mal so zu sagen. Ja, ein was weiß ich gerade noch sagen, ein sehr interessanter Film, dessen Titel Schöne Seelen vielleicht drauf schließen lässt, dass dort wirklich Menschen unterwegs sind, bei denen wenigstens die Seele schön ist, wobei oder alle Seelen schön sind, wenn man das so hochphilosophisch betrachtet. Wobei, wenn, dann trifft das eigentlich nur auf die von Freddy zu und der ist einfach so, ja, so, es klingt jetzt böse, aber er ist halt wirklich mehr so ein Lappen irgendwie. Und das halt über fast 2 Stunden war streckenweise ein wenig schwere Kost. Für mich zumindest. Also es war ganz nett anzusehen. Es ist ganz okay gedreht, das ist ganz okay geschauspielert, das ist manchmal hochgradig unlogisch an manchen Stellen und Situationen, auch Charaktere, die auftreten, da bleibt es leider oftmals beim Kratzen an der Oberfläche, trotz der Länge hat der Film dann nicht die Tiefe in den Rollen drin, was ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite ist es teilweise einfach völlig belanglos, was da die Leute erzählen und was ihre Geschichte ist. Es nimmt dich nicht wirklich mit. Also mich hat es überhaupt nicht mitgenommen. Deswegen, ja. Erik, helf mir. Sag irgendwas, was Gutes über den Film.
Oh, was Gutes. Puh. Also das Zeitkolorit, wenn man es so nennen mag, das 1996, das wurde ganz gut eingefangen, so mit, ja, das ist da eben noch nicht so mit.
Da möchte ich gleich widersprechen, das tut mir echt leid.
Mobiltelefon, sondern da muss halt ein Telefon gegangen werden und solche Geschichten.
Ja, aber sie hatten ja auch schon so anfängliche Mobiltelefone, so kleine dann auch. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die gleich zu Beginn des Films schon passiert ist. Und die hat mich wahnsinnig gestört. Und ab da war der Film für mich ein Stück weit gelaufen, weil ich ab da nach weiteren Fehlern im Film geguckt habe. Unter anderem die Musikauswahl habe ich dann, die Musik war ganz cool, aber die Musikauswahl habe ich dann auch überprüft, weil ganz zu Beginn werden ja Getränkedosen geliefert. Ja, du erinnerst dich?
Mhm.
Und der Transporter hat ein Euro-Kennzeichen.
Mhm.
Und das Euro-Kennzeichen in Deutschland gibt es erst... Ach ja, also seit 2000 so richtig. Also okay, ich nehme alles zurück. Oder nicht alles, aber 95 wurde es offiziell eingeführt.
Mhm.
So alt wie das Auto war. Ah,
naja.
Schwierig, sagen wir
es
so.
Aber das macht, egal, ob
ja,
das
egal.
Kennzeichen, das macht den Film weder besser noch schlechter. Also der Film, ich finde, das ist so ein Beispiel für ein wirklich, ja, für viele verpasste Chancen bei dem Film, weil das hätte so ein kultiges Ding werden können, wenn der ein bisschen humormäßig, ein bisschen schärfer und wirklich präziser gewesen wäre. Weil da sind einfach so absurde Situationen drin, die aber einfach total schlecht gedreht sind und schlecht aufgelöst werden auch, finde ich. Also es meandert so vor sich hin und irgendwie passiert da was und dort was. Man kann es nicht so richtig nachvollziehen. Das ist am Anfang so ein Sammelsurium aus Szenen, die wir da sehen, wo er bei seiner Mutter ist und da essen sie irgendwelchen Kuchen und dann geht's da weiter und dann, wie gesagt, dann kommt da dieser Typ, wo dann die Palette Dosen vom Laster fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und wo er die dann verticken will, um sich da ein bisschen Geld zu machen, der slackt da halt so rum und ja, und dann steigt er da in den falschen Bus ein und so, das ist ja alles noch ganz niedlich irgendwie und wer dann Lorette Mar ist und dem anderen, aber dann ist halt auch so, der ist halt dann noch so unsympathisch, ja, das ist jetzt kein sympathischer Slacker, sondern alles, was er so tut, ist halt irgendwie unsympathisch, es macht ihn unsympathisch, er schlägt halt bei seinem alten Kumpel wieder auf, hat sich ewig nicht sehen lassen, der hat mittlerweile ein okayes Leben, hat eine Frau, die erwarten ein Kind und er macht das einfach kaputt dort, ne, und deswegen, man kann ihn nicht mögen und das ist eigentlich... Ja, sollte es schon so sein, wenn du so einen Film hast, wenn das da so die Hauptfigur ist und ansonsten, der hat halt auch nichts Cooles an sich oder so. Ach, das ist alles ganz, ganz furchtbarer Film irgendwie. Da geht es halt um irgendwelche Leute, die da durchs Raster gefallen sind und die dann halt so rumslecken und irgendwie, ja, versuchen da auf den Beinen zu bleiben und auch dann die in diesem Sammelsurium. Ich mag August Diehl, ich mag den Harder, den Schauspieler, den wir häufig bei Josef Harder, den wir häufig bei irgendwelchen österreichischen Filmen gesehen haben, wo er wirklich immer absurde Rollen spielt oder auch bei diesen Filmen mit Sebastian Betzel hier mit, was weiß ich, Kartoffelsalat und dieses da, diese ganzen Serie da von Rita Falk, diese ganze Krimiserie, die ich total mag, da spielt er auch immer mit und oder manchmal mit, glaube ich zumindest so richtig in Erinnerung zu haben, ja. Und, aber hier ist völlig daneben da, dieser als dieser Disco-Chef und dann hat er auch noch so einen komischen Mitpartner da in seiner Disco, der, ach, ist alles irgendwie ganz furchtbar, der Film. Und geht doch viel zu lang dafür, dass er so zu wenig zu sagen hat. Also fast 2 Stunden dafür, dass er eigentlich nichts zu sagen hat, der Film. Da ist nichts drin, wo du sagst, oh ja, jetzt hat er hier mal was angesprochen oder irgendwas. Nee, ich kann nur nicht verstehen, dass da manche, vielleicht war das vom Filmverleih selbst, die dem Film wirklich solche Top-Noten gegeben haben hier. Ich kann ja mal in die IPs reingucken, wo die Votes herkamen. Aber ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass dem Film jemand 10 Punkte, also bitte Leute, ey, 10 Punkte, niemals. Das ist kein 10-Punkte-Film, also auf gar keinen Fall. Oder du kannst ja morgen mal in der Sneak Preview, du fragst ja am Anfang sowieso mal, hey, wer war letzte Woche? Und dann melden sich immer welche und dann
fragst du. Wer hat 10 Punkte gegeben?
Fragst du, und wie fandet ihr es so? Und dann siehst du ja immer schon, ob da jemand, kommt ja meistens entweder Daumen nach oben oder Daumen zur Seite oder Daumen nach unten. Da kannst du ja mal gucken von vorne, ob du da irgendwie Leute siehst, die da wirklich einen Daumen nach oben geben. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist,
die das dann rausführen oder was? Nein, ist doch schön, wenn
ja, ist schön, wenn es Leuten gefällt, aber ich glaube eher, ja. das sind Fake-Stimmen hier bei uns. Also ich glaube nicht, dass es... Ey, warte mal, ich guck mal nebenbei. Das wird eine gewisse Zeit gespeichert hier gemäß Datenschutzgrundverordnung und damit wir hier, steht auch irgendwo mit drin in unseren Datenschutzbestimmungen, wie lange, ich glaube 30 Tage oder sowas, damit eben irgendwelche Spam-Fälle und so weiter analysiert werden können. Dann wird es gelöscht, also noch ist es da. Wenn wir mal einen Blick hier reinwerfen. Ja, aber das ist handwerklich auch kein gut gemachter Film gewesen. Das ist wieder so ein typisches Beispiel auch, dass wenn du einen deutschen Film drehst, du musst halt immer auch irgendwas im Ausland spielen. Da muss halt immer irgendwas im Ausland spielen, damit du die europäische Filmförderung kriegst. Das haben sie hier natürlich cool gemacht, ne? Und so. Ja, aber das ist halt, der kann nix, der Film. Also, ne, noch zwei Stunden, ne. Nee.
Das ist genau das Problem, es geht halt zwei Stunden. Und, wie du es gesagt hast.
Also, wenn du da aktiv reingehst in den Film, dann könntest du vielleicht sagen, hier, ja.
Wäre ja, dann schön für dich, ja dann.
Warte mal. Jetzt sehe ich hier die IPs so. Ah, ich muss das mal in Ruhe nachgucken, wer da was wie, wo die IPs herkamen, aus welchen Range und vielleicht lässt sich da was eingrenzen. Also von mir, ich kann es ja ganz offen sagen, ich habe dem Film, glaube ich, 2 Punkte gegeben oder so.
Oh.
Und. Genau, ich bin einer von 3, die dem Film 2 Punkte gegeben haben.
Ja, ich habe geschwankt, aber ich bin dann doch in die andere Richtung gefallen. Ich habe ihm 1 von 10 Punkten gegeben.
Du bist die eine Stimme hier oder habe ich noch nicht
refreshed? Nee, ich bin jetzt 2 Stimmen. Du musst noch refreshen, damit das
dann da ist. Dann mach das mal.
Weil.
Und du empfiehlst ihn auch nicht weiter, weil da ist gerade noch eine dazugekommen bei der Nicht-Weiter-Empfehlung. Ich
empfehle ihn auch nicht weiter, genau.
Da ist es momentan relativ, doch ziemlich eindeutig. Also 2/3 ungefähr empfehlen den Film nicht weiter. Letzte Woche war es noch eindeutiger. Da war es ja quasi 0 zu 100%. Aber mal gucken.
Ja, es ist echt schade. Also, ich ringe mit Worten, um dem Film irgendwas Vernünftiges, Gutes abzugewinnen, aber es funktioniert leider nicht. Es tut mir leid. War nicht meins, hat mich überhaupt nicht angesprochen, spricht mich immer noch nicht an. Ist ja zu lang dann auch und deswegen.
Der versucht so eine Art, so ähnlich wie bei Bang Boom Bang hier, der Dings hier, der da so vor sich hin slackt und kifft und so weiter und sowas. Oder irgendwie so eine Drogengeschichte. Da ist irgendwie alles mit drin, so ein bisschen Gangstergeschichte ist da auch drin und. Aber von nichts macht der Film richtig. Eigentlich keine von diesen ganzen Geschichten, die er aufmacht, macht er in irgendeiner Weise richtig. Das Einzige, was halt gut ist, sind wirklich so ein paar Darsteller, aber die sind halt wirklich völlig verloren in diesem komischen Skript, was da irgendjemand geschrieben hat. Deswegen, also, nee. Wie schaut's mit morgen aus?
Das wäre dann die Sneak 1328 und wir starten in den Juli dann mit dem Tipp Grenzüberschreitung.
Da sind schon Tipps eingegangen. Danke, dass du fragst. Nämlich, ich habe getippt The Invite. Nicht, weil ich denke, dass es passen könnte auf den Tipp. Na, vielleicht doch ein bisschen. Da geht es halt auch, das ist so ein Kammerspiel-Ding, wo dann quasi Seth Rogen und Dings hier jemand einladen. Das ist von Olivia Wilde gedreht, die ja auch schon regiemäßig Erfahrung hat und soll wohl sehr gut sein. Ist bei vielen auf der Liste der besten Filme des ersten Halbjahres vertreten und wäre cool. Da geht es halt auch darum, irgendwie hatten wir doch mal so einen Film, war das ein französischer Film oder sowas? Ich glaube, das ist ein Remake, wo die dann plötzlich sagen so, dass die Nachbarn, die kommen halt zu Besuch und dann entwickelt sich das Gespräch irgendwie in die Richtung, dass sie gern mal alle zusammen Sex haben wollen. Weißt du noch? Da gab's
ja,
wir hatten doch.
Passiert mir ständig.
Ich glaube, das ist irgendein Remake. Wir hatten das doch.
Bestimmt, ja.
Ich kann mich erinnern. Das war irgendein französischer Film oder so. Wahrscheinlich hieß es auch The Invité oder so. Die Einladung. Naja. Es wurde auch noch getippt von Martin. Dreams.
Des spanischen Film Sentimental.
Bitte?
Sentimental. Sentimental war das spanische Original.
Ah, Spanisch. Ah, das Spanisch. Hatten wir einen spanischen Film in der Sneak Preview.
Ja, ich verstehe jetzt nicht, warum du hier dich so.
Ich kann mich nicht erinnern an einen spanischen Film, oh, ja. Sneak Preview. Egal. Der Martin hat getippt Dreams, gefährliches Verlangen. Das hat letzte Woche auch jemand getippt. Irgendwie scheint der Film auf alles zu passen. Der Cinebasti versucht es mit Evil Dead Burn. Ja, weil da meint er, da gibt es auch ein paar Grenzüberschreitungen. Wahrscheinlich viel Blut und sonst was. Mal schauen. Wenn euch noch irgendein Tipp einfällt, ist nicht mehr viel Zeit, weil wir nehmen heute schon Sonntagabend auf. Wenn dann die Podcast-Folge erscheint, dann habt ihr ungefähr 24 Stunden Zeit zum Tippen. Dann haut in die Tasten auf kinocast.net unter dem Beitrag. Lasst euren Tipp da. Und dann schauen wir mal, was morgen kommt. Ihr erfahrt es dann entweder, wenn ihr bei uns auf Letterboxd folgt, dem habe ich auch eine spezielle Liste für die Sneak Preview in Stuttgart gemacht, wo dann die Filme immer schnell eingetragen werden. Oder halt zum Beispiel auf Instagram, da postet die Asinta meistens so ein Ding und so eine Story und ich poste da meistens nach dem Film dann nochmal mit einem Filmposter drin. Ich reposte die dann. Ja. Oder ihr wartet bis zur nächsten Folge. Genau. Ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Backrooms. Backrooms, das ist ja ein, man hat quasi Kane Parsons, der hatte so eine YouTube-Serie gemacht mit ziemlich amateurhaften Mitteln und ich habe damals vor einiger Zeit auf Reddit was davon mitbekommen gehabt, tatsächlich mal. Und ich fand das ganz, ganz cool. So, da gab es so ein paar Ausschnitte, die man da sehen konnte während der Produktion und so weiter. Aber sonst habe ich da nicht viel mitbekommen. Also ich habe die YouTube-Serie auch nicht geschaut. Es flog nur irgendwie mal vorbei. Und dann hieß es, dass A24 das ganze Ding als kompletten Kinofilm produzieren möchte. Und sie haben es jetzt nicht einfach so gemacht, wie es dann häufig so gemacht wird, wenn irgendjemand ein kleiner Indie-Film oder eine gute Idee hat, dass sie das einfach richtig aufblasen und mit irgendwie anderen Leuten das machen, sondern sie haben tatsächlich dem jungen Mann, der währenddessen irgendwie noch sein Abi gemacht hat, oder ich weiß nicht, Highschool heißt es in den USA, glaube ich, ne, dem haben sie einen Koffer voll Geld gegeben, haben gesagt, hier, mach mal, und haben ihm gute Darsteller an die Hand gegeben, zum Beispiel Chiwetel Ejiofor, den man ja, hatten wir den zuletzt in der Sneak, also den kennt man aus diversen Filmen. Hat er nicht auch bei den Marvel-Sachen mitgespielt? Ich glaube, ja. Life of Chuck hat er mitgemacht. Sehe ich hier gerade. Venom, The Last Dance, da hatten wir den auch gesehen. Den kennt man schon. Google den einfach mal. Und Renate Reinswe, auch Oscar-nominierte Schauspielerin, die hat auch schon in diversen Filmen mitgespielt. Sentimental Value zum Beispiel zuletzt, Different Man. Und dann, wen kannte ich noch? Ach ja, genau, Marc Duplass hat mitgespielt. Den kannte ich aus der Serie The Morning Show. Da hat er halt den Produzenten gespielt, mit dem sie da immer zu tun hatte. Und ja, spielen natürlich noch etliche andere Darsteller mit. Das ganze Ding ist, wie gesagt, etwas größer, als die YouTube-Serie war. Worum geht's? Man sieht im Trailer eigentlich schon fast alles, was man soweit sagen kann, ohne dass man zu viel spoilert. Denn Chiwetel Ejiofor, der arbeitet in einem Möbelladen und er bekommt irgendwie mal so eine Rechnung präsentiert, dass da irgendwie die Stromrechnung sehr hoch ist. Und das ist in den USA wirklich ein Ding, also weil normalerweise ist Strom in den USA relativ billig. Und er bekommt halt dann wirklich eine relativ hohe Rechnung. Da wird halt festgestellt, dass dann abends oder nachts geht der Verbrauch ziemlich stark nach oben. Und er fragt sich halt, warum, weil da ist der Laden zu und alles Licht aus und ja, da kann eigentlich nicht sein. Und er sieht dann plötzlich mal das, was man im Trailer auch schon sieht, dass an so einer Wand, wenn er so an einer bestimmten Stelle auf die Wand guckt, sieht er, dass da ein Spalt ist, wo Licht durchscheint. Und dann geht er dahin und plötzlich, schwupps, ist er auf der anderen Seite von der Wand und sieht dann so diese Backrooms, also diese Hinterzimmer, die alle so in so ein Gelb getaucht sind. Und erstmal so ein riesiges Areal und ist alles ganz weird, weil da sind auch irgendwelche Möbel, die da so aufeinander geschichtet sind und irgendwie sind die Räume auch alle ein bisschen anders und er begibt sich dann erstmal so in diese Räume rein, aber er geht dann auch erstmal wieder raus und erzählt seiner Psychiaterin dann davon und wir erfahren dann auch, dass mit der Psychiaterin noch ein bisschen mehr auf sich hat oder Therapeutin oder sowas ist das und dass es mit der noch ein bisschen mehr auf sich hat, dass die offensichtlich auch eine Geschichte mit dem Clark heißt er, mit Chiwetel Ejiofor hat, dass da eine Vorgeschichte gab, die wir dann später auch noch erfahren. Und sie ist natürlich ganz professionell als Therapeutin. Sie sagt, sie lässt ihn da erzählen und so. Aber man merkt schon, sie glaubt ihm da nicht so richtig. Und weil das ist auch total irre, was er da erzählt, dass da irgendwie hinter einer Wand plötzlich eine Riesenwelt sich auftut, die wesentlich größer ist als alles und kann auch nach unten gehen und alles ganz riesig. Und ja, deswegen glaubt sie ihm nicht so richtig und er nimmt sich dann mal zwei von seinen Angestellten, mit denen er auch schon mal so ein Video gedreht hatte, so ein lausiges, ja, die haben da auch noch so VHS und so weiter, Videokameras, das spielt auch so ein bisschen in den 90ern, glaube ich. Und mit denen zusammen will er diese Räume dann erkunden. Und da geht ein bisschen was schief, sodass er halt auch, dass er erstmal nicht mehr rauskommt aus diesen Räumen. Will ich mal jetzt nicht mehr verraten. Und dass dann die Therapeutin sich auch mal auf den Weg macht, um nach ihm zu suchen, weil er ist plötzlich nicht mehr da und begibt sich dann halt dorthin und erkennt das tatsächlich, wo der Zugang ist zu diesen Räumen und begibt sich dann auch dort rein. Und dann ist es so, der letzte Akt des Films, über den ich jetzt mal gar nichts verraten möchte, den fand ich persönlich am schwächsten. Ich fand's bis dahin richtig gut, so richtig schön Mystery-mäßig. Solche Sachen hat so Einflüsse gehabt, so zum Beispiel von The Cube, ja, wo sich ständig so andere Räume sind, die sich verändert haben. Wobei hier aber nicht, die Räume haben jetzt keine Todesgefahr in dem Sinne. Ja. Es passiert zwar auch ein bisschen was in den Räumen und oftmals flüchten auch Leute vor irgendwas, aber es ist jetzt nicht so, dass das hier nach dem üblichen Prinzip, dass dann einer nach dem anderen irgendwie da gekillt wird oder so. Das jetzt nicht, aber es passieren sehr gruselige Sachen, von denen man sich erschreckt und weglaufen möchte oder es auch tut. Und das fand ich richtig gut. Das war sehr spannend, toll dargestellt, gut gedreht und deswegen absolut Chapeau. Ganz großen Respekt vor dem jungen Regisseur, dass er das so geschafft hat. Es war visuell sehr beeindruckend, wie das alles dargestellt ist und auch wie es gedreht ist. Also im Vergleich nun zu dem anderen Film, den wir in der Sneak hatten, ja, hier ist wirklich ein junger Regisseur, der noch kaum Erfahrung hat so richtig und der liefert ja einfach mal ein Brett ab. Da sitzt du da und denkst, was? Der macht gerade sein oder hat gerade sein Abi gemacht und der hat diesen Film gedreht. Der hatte die Idee gehabt, diese Einstellung so zu drehen, den Raum so zu bauen und die Kamera dorthin zu stellen, damit das so und so aussieht. Wow. Also ich glaube, von dem werden wir noch einiges hören. Ich denke mal, A24 wird den wahrscheinlich so vertragsmäßig auch ein bisschen an sich gebunden haben, weil ich glaube, der wird bald durch die Decke schießen mit seinen nächsten Produktionen. Denn Backrooms ist ja auch ein riesiger Kassenerfolg gewesen. Der ist ja für relativ wenig Geld produziert worden und der war ja auch in Deutschland bei uns auch in den Kinocharts immer ganz gut vertreten. Den hat man ja auch diverse Male genannt. Und also mir haben, wie gesagt, diese ersten zwei Drittel, wenn ich es mal so nennen mal, der erste Akt, der zweite Akt, haben mir ausgesprochen gut gefallen und den dritten Akt fand ich wieder etwas schwächer. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. So wertungsmäßig, es ist schon ein toller Film, den man durchaus mal sich anschauen kann. Ich gebe mal 7,5 von 10. Aber wirklich mit einer Sehempfehlung, ja. Das ist jetzt, ja gut, 7,5, das ist schon, kann man durchaus angucken. Vielleicht wartest du mal, bis der dann im Heimkino läuft oder so.
Ja, aber du hast mir echt Bock drauf gemacht, also muss ich schon sagen.
Ja, guck, dass da niemand in der Nähe ist, der irgendwie mit Schockeffekten oder sowas. Wie gesagt, da passiert jetzt nicht viel, nichts Heftiges. Das ist jetzt kein Tanz der Teufel oder irgend sowas, ja. Aber das sind halt so gruselige Sachen, eher so, ne, so Mystery-Grusel, wo man sich erschreckt, so, weißt du, so, ah, okay. Und es ist wirklich ein bisschen weird. Also man muss dem Film ein bisschen was mitbringen, ein bisschen was zugestehen. Das ist kein glatter Blockbuster, sondern wirklich von einem jungen Regisseur mit vielen Ideen, vielen abgefahrenen Ideen, was Neues probieren wollen, gemacht. Und deswegen, ja, halt auch A24, da haben wir eigentlich immer solche Sachen gesehen, die ein bisschen außer der Reihe waren. Ne? Okay, das war meine Filmempfehlung zu Backrooms. Und wir gucken mal rüber, was Neues anläuft und ob Backrooms noch in den Charts ist.
Kinocharts und Neustarts.
Guck gerade mal rein. Ich mache mal ganz kurz die Platz 10 bis Platz 6 und du kannst dann mit der 5 weitermachen. Platz 10 in Stuttgart, Der Teufel trägt Prada 2. Die 9 ist Michael. 8 ist Masters of the Universe. Die 7 Star Wars, Mandalorian und Grogu. Die 6 ist Glenkill, ein Schafskrimi. Die 5?
Die 5 ist Disclosure Day, Tag der Wahrheit.
Jawohl. Platz 4, neu eingestiegen, Supergirl von Raymond.
Der aber nicht wirklich gut läuft, habe ich mir sagen lassen.
Ja, deswegen nur Platz 4. Ich meine, für so eine Top-Produktion, ja. Hätte schon ein bisschen höher.
Platz 3, ein Film, den der Erik gerade vorgestellt hat, Backrooms.
Ist gefallen. War, glaube ich, letzte Woche auf der 2 oder so, ne? Da war nämlich Obsession. Ach nee, Obsession war weiterhin. Der ist jetzt wieder hochgegangen, ja. Obsession, du sollst mich lieben. Der ist jetzt gerade ein bisschen nach oben gestiegen, sogar in den Charts.
Und wir haben eine neue Nummer 1. Oder? Neue Nummer 1,
alte ja, Nummer 1. Ja,
new. Sure. New. Ja, das heißt new. Minions und Monsters.
Genau. Und das wird, denke ich mal, nächste Woche noch genauso Platz 1 sein, glaube ich, weil da gehen gerade gefühlt sehr viele rein. Also bei uns hier im Haus auch heute wieder zwei Kinokarten, die dazukommen. Ja.
Ja.
Läuft gut fürs Kino.
Wahrscheinlich, und ja, wahrscheinlich.
Was läuft denn Neues an? Wir gucken mal bei kino.de, die haben ja nur zwei Sachen, das glaube ich nicht.
Ja, deswegen.
Dann gucke ich mal bei filmstarts.de, was am 9. Juli anläuft. Virginia Woolf's Night and Day mit Hayley Bennett und Elias Mbarik. Und Timothy
Spall. Elias Mbarik.
Timothy Spall.
Ja, es startet auch noch.
Ach so, ja. Ich wollte gerade die Story kurz.
Ach so, ja, dann erzähl kurz.
Catherine ist zwar die Enkelin eines angesehenen Dichters, doch mit Poesie hat sie herzlich wenig zu tun, denn in Wahrheit schlägt ihr Herz nur für die Mathematik. Och, Chris, hä? Dein Film. Sowas wie die Liebe kann sie da erstmal gar nicht gebrauchen. Doch ihr Vater Terence, gespielt von Timothy Spall, hat natürlich ganz eigene Pläne für seine Tochter und keiner davon sieht eine akademische Karriere vor. Deshalb macht Terence auch kurz einen Nägel mit Köpfen, als er mitbekommt, dass sich Catherine in eine Veranstaltung der Männern vorbehalten astronomischen Gesellschaft geschlichen hat. Sie soll die Zahlen hinter sich lassen und ihren Freund Jack Whitehall heiraten. Damit kann Catherine nichts anfangen. Ich habe da, glaube ich, den Trailer gesehen, weil dann ist quasi Elias Mbarik, der spielt, glaube ich, diesen Freund, den sie heiraten soll oder irgendwie, oder einen anderen, den sie kennenlernt oder sowas. Irgendwas war da. Sah ein bisschen cheesy aus, aber irgendwie ganz süß.
Alright. Catherine ist ein tolles Stichwort, weil Catherine Lagaia spielt in einem Film die Hauptrolle, der jetzt ins Kino kommt, ein Disney-Film, und der heißt Vaiana. Zusammen mit Dwayne The Rock Johnson und Rena Owens. Vaiana will unbedingt aufs offene Meer endlich mal die Welt jenseits des Riffs sehen, bla bla bla. Wir kennen eigentlich die Comic-Verfilmung, denke ich, oder viele kennen die. Wer sie noch nicht gesehen hat, jetzt gibt es auch die Real-Life-Verfilmung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es mit Dwayne Johnson durchaus witzige Momente gibt. Der hat ja auch im Original, also in der Comic-Verfilmung, auch den Halbgott Maui gesprochen. Deswegen, und auch gesungen, also deswegen, ich bin gespannt.
Naja.
Sehr, sehr gespannt.
Mut zur Lücke, sag ich mal. Für mich.
Ja, aber toller Titelsong.
Ja, oh, also. Gott. Das ist.
Oh Gott.
Was wahrscheinlich toller ist, ist Evil Dead Burn. Das ist dann eher was. Da ist eine Witwe, die das Buch der Toten findet und da natürlich drin rumliest und damit die Geister beschwört. Das ist auch ein Film für die ganze Familie, viel besser als Vaiana.
Ja, das ist auch etwas ganz Besonderes. Nämlich genau wie dieser Film, etwas ganz Besonderes. Ein fast 2 Stunden dauerndes Drama von Eva Trobisch mit der Frage nach ihrer Persönlichkeit für die 17-jährige Lea Frieda Hornemann in einer Gesangscasting-Show konfrontiert, bleibt jedoch ohne klare Antwort. Die Unsicherheit spiegelt sich auch in ihrem Alltag wieder, denn die Familie eigene Pension in einer thüringischen Kleinstadt. Oh mein Gott, Erik, ist ein Film für dich. Oh. Steht kurz vor dem finanziellen Scheitern. Heieiei. Mit Gina Henkel, Max Riemelt, Eva Löbau.
Okay.
Bin gespannt.
In welcher etwas thüringischen Kleinstadt? Ah, das muss man rausfinden. Es läuft auch noch an Auf zwei Rädern. Über zwei, die von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer auf Fahrrädern fahren wollen. Nämlich zwei langjährige Freunde, die einiges erlebt hatten, einige Schicksalsschläge. Und die wollen damit auch den Verlust ein bisschen verarbeiten und ein bisschen auf andere Gedanken kommen.
Und dann kommt ein Film, der ist auch wieder was für den Erik, weil er so gern Splatoon spielt auf der
Switch. Ah, habe ich ewig nicht mehr gespielt.
Ja. Plitsch, Platsch, Forever. Die Gemeinde kann sich das Plitschplatsch nicht mehr leisten und macht das Freibad deshalb dicht. Doch das will die 11 Jahre alte Pola nicht auf sich sitzen lassen. Also von Nea Hefni. Klasse. Also schmiedet sie einen Plan, um das Bad doch noch zu retten. Doch in Wahrheit geht es ihr eigentlich um ihre beste Freundin Polly. Deren Eltern hatten nämlich das Café am Plitschplatsch gepachtet. Doch mit der Schließung zogen sie weg, um andernorts für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Pola hofft mit ihrem Plan, Polly und ihre Familie wieder zurückzulocken. Doch das Leben erfüllt nun mal nicht jeden Wunsch. Plitschplatsch forever.
Okay. Läuft auch noch an mit leiser Stimme. Das ist ein, ja, irgendwie nach dem Tod eines Onkels kehrt eine junge Frau aus Paris wieder in ihre alte Heimat Tunesien zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Die Familie weiß nicht, dass sie mit einer Frau zusammenlebt in Paris und es brechen alte Konflikte auf, es werden Wahrheiten enthüllt und sonst was. Und die seltsamen Todesumstände ihres Onkels führen mehrfach zu einem emotionalen Familiendrama.
Okay. Ja, machen wir die indischen Filme, die jetzt kommen, auch noch? Oder
nee. Lassen
die einfach weg?
Okay. Ist da wahrscheinlich irgendwie indische Wochen irgendwo wieder oder so?
Keine Ahnung. Und da mal vier ist auch schon die Suche nach einem legendären Schatz ist im vollen Gange. Doch alles läuft anders, alles andere als glatt.
Okay. Ja. Naja, ich glaube, da ist jetzt diese Woche, ja, Vajana, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich auch einen schlechten Filmstart, wenn jetzt gerade Minions so abgeht irgendwie. Ist doch eine ähnliche Zielgruppe vielleicht, ja.
Tja.
Naja, mal gucken, was da so durchzündet an der Kinokasse. Mich wundert nur, dass ich von diesem Virginia Woolf Night and Day wegen Elias Mbarek-Besetzung hier nicht so viel mitbekommen habe jetzt in Deutschland bis jetzt. Hätte ich eigentlich gedacht, dass sie da ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren. So, hey, Elias Mbarek spielt da mit oder so. Ah ja. Okay. Das waren die Kinocharts und die Neustarts der Woche. Und jetzt geht's rüber in die Serienecke.
Serien.
Hast ja schon ein paar Mal hier von Shrinking erzählt. Jetzt hast du, welche Staffel hast du jetzt durchgeguckt? Die vierte oder wie, welche ist das?
Nein, die dritte.
Die dritte.
Die dritte. Die vierte ist angekündigt, tatsächlich, sie verlängern das und ich freue mich sehr, vor allem die Aussage auch hier von Showrunner Bill Lawrence, den wir auch aus anderen tollen Serien kennen, wie zum Beispiel Scrubs. Der hat schon bestätigt, dass die Serie frische Wege gehen wird, um zu verhindern, dass die Charaktere in der Vergangenheit feststecken. Und das klingt extrem cool, weil das sind unglaublich tolle Charaktere in dieser Serie. Es ist eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr liebe, sehr, sehr feiere. Jason Segel, der da mitspielt, Harrison Ford, der mitspielt, Michael J. Fox hat einen Gastauftritt und es passt unfassbar gut. Es sind so, so schöne Geschichten, die da erzählt werden. Das ist auch wieder so eine Serie, die wiegt dich so in einem total schönen, guten Gefühl und haut dir dann so in die Magengrube, dass du einfach nur dran hockst und denkst so, ach du meine Scheiße. Und das in einer unglaublichen Regelmäßigkeit. Du hockst irgendwann, hockst du dran und wartest quasi nur noch drauf, auf diesen Moment, dass es dir wieder, ja, dass das Leben dir voll eine Breitseite gibt. Es sind, ja, Jeff Daniels spielt aber jetzt auch jetzt am Ende mit, ja, Jeff Daniels. Also es ist, ach, ich kann es echt ganz, ganz schwer beschreiben, nur es wird halt die Geschichte weitererzählt von Jimmy mit seiner Tochter, der seine Frau verloren hat bei diesem Autounfall. Und in der ersten Staffel geht es ja darum, dass er sein Leben erstmal überhaupt wieder so halbwegs in den Griff kriegt. Also er ist Psychologe auch noch, das muss man dazu sagen, und ist halt in der gemeinsamen Praxis auch mit Harrison Ford da drin. Und es wird halt konsequent weitererzählt. Also es wird weitererzählt, wie das ist mit dem Parkinson von Harrison Ford, also von Paul, wie die Patienten sich weiterentwickeln, wie halt dann der Weg aufs College ist mit den Nachbarn. Es werden ernste Themen tatsächlich regelmäßig angeschnitten. Das heißt, Kinder, die vielleicht sich nicht so entwickeln, wie man sich das als Elternteil gewünscht hat oder vorgestellt hat oder den Plan, den man als Elternteil geschmiedet hat, der einfach nicht funktioniert oder wie man mit Trauer umzugehen hat, wie man mit Traumata umzugehen hat oder umgehen kann, welche Schnippchen ins Leben einfach einem schlagen können. Und es ist so stark inszeniert, es sind so liebevoll gezeichnete Charaktere, es sind so herrliche Charaktere. Also Harrison Ford ist, die Rolle passt so wie Arsch auf Eimer, das ist so unglaublich. Und ich mag ja Jason Segel sowieso, also ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, was er angefasst hat. Bisher wüsste ich jetzt nicht, was scheiße war. Also man kennt ihn hauptsächlich als Marshall Erickson aus How I Met Your Mother noch. Es gibt so viele tolle Cameos. Es gibt so viele, viele unglaublich schöne Situationen, so viele traurige Situationen, so viele, ja, Situation, wo du einfach komplett mitfühlst, weil du steckst da teilweise so unglaublich tief mit drin, ob du es willst oder nicht. Und es ist einfach so herrlich inszeniert, weil es nicht übertrieben ist. Und es ist jetzt tatsächlich durch drei Staffeln durch, ist die Serie sich komplett treu geblieben. Die haben nicht irgendwie gesagt, komm, wir probieren mal was Neues aus oder werfen irgendwelche neuen, schrägen Charaktere rein, sondern nee, es baut sich tatsächlich immer schön weiter auf. Es ist so, es ist einfach ein unglaubliches Wohlfühlklima, was dir ständig in die Eier tritt. Und das ist hart, aber es ist einfach wie das Leben auch. Es gibt diese schönen Momente, es gibt diese brutalen Momente, es gibt die Momente, wo du mitfühlst, es gibt die Momente, wo du dir wünschst, so, Junge, mach doch endlich den Mund auf. Und dann gibt es die Momente mit, warum hast du jetzt den so angepfiffen? Und ja, es zeigt auch, was Freundschaft im Leben bedeuten kann, dass Freundschaften dann teilweise doch auch was sind wie Familie. Also nicht, dass es unbedingt nur Familie, 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 sondern auch, dass das Freunde zur Familie werden können und sich daraus unglaublich schöne Sachen und Situationen einfach ergeben. Und das fängt diese Serie par excellence ein. Also was Apple TV da auch wieder produziert hat, ich bin wirklich baff. Also ich habe das so auf Etappen geguckt tatsächlich, weil ich konnte es nicht am Stück gucken. Das habe ich emotional nicht gepackt. weil es einen wirklich dann so mitnimmt. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man Apple TV hat und auch ein Fan von Ted Lasso oder sowas ist. Ted Lasso für mich eine, also wenn nicht die großartigste Serie, die gibt, da freue ich mich ja auch jetzt drauf, dass es weitergeht, weil auch da frischer Wind reinkommt. Shrinking steht dem tatsächlich nicht wirklich nach. Vielleicht nicht so in diesen Lebensfragen und in diesen Anführer sein, sondern einfach auf einer ganz anderen Ebene mit ganz viel Schicksalsschlägen oder mit einfach brutalen Situationen im Leben umzugehen und einfach diese Nachricht mit, hey, es ist kacke, aber versuch aufzustehen, versuch weiterzumachen. Das ist diese Nachricht, die diese Serie mit sich bringt und das macht die unglaublich gut. Also Erik, ich weiß nicht, wie weit du jetzt bist, du hast mal gesagt, du hast angefangen, hast du aufgehört.
Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da müsste ich mal nachschauen. Ich habe irgendwann aufgehört und waren wieder andere Serien interessanter irgendwie.
Das ist es halt. Das Schlimme ist, Shrinking nimmt dir das nicht übel.
Ja, kann man also später mal weitergucken. So, und zurzeit auch gerade mit Fußball-WM und Tour de France. Mensch, seit vorgestern. Ja. Nee, seit gestern. Ja. Gestern, ja. Ja, jetzt bin ich voll, jetzt tagsüber auch noch was für mich zum Gucken. Fußball-WM war ja nachts, genau, oder ist ja nachts. Und ja, ich komme gar nicht zum Seriengucken. Zum Glück startet nichts Neues. Und das andere kann alles noch ein Stück warten. Ich habe noch ein paar.
Das ist doch Fußball-WM, ich habe keine Ahnung.
Ja, hast du nicht mitbekommen, ne?
Nee, was?
Ich habe auch noch ein paar hier, wo ich weitergucken muss. Was ist denn hier in meiner Merkliste? Rick and Morty muss ich auch endlich mal weitergucken.
Ja.
Star City muss ich weitergucken. Was habe ich hier noch alles? Ah, genau. Und was ich endlich machen wollte, mir fehlen noch wirklich 3 Staffeln von It's Always Sunny in Philadelphia. Ich habe die letzten 3 Staffeln noch nicht gesehen. Ist hier auch in meiner Liste drin, die ich noch gucken muss. So viele Sachen. Mensch.
Tja, ich kann dir Shrinking halt empfehlen.
Ja, Shrinking, es läuft ja nicht weg. Kann ich ja noch gucken.
Ja.
Kann ich ja noch gucken. Ja, Empfehlungen. Shrinking, Apple TV Plus, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Machen sowieso gute Serien, Apple TV.
10 von 5 Sternen.
Okay. Ja, alle, die nicht wissen, was sonst so anfangen sollen, kommt morgen ins Kino. 20.30 Uhr geht's los. Gibt's einen Film-Bilderrätsel auf der großen Leinwand. Könnt ihr ein bisschen mitraten, ein bisschen was gewinnen, Popcorn-Gutscheine und so fürs Kino und irgendwelche anderen Sachen, die es ja sowieso da immer gibt. Und dann kommt irgendein Sneak-Film. Wir hatten jetzt 2 schlechte Filme, also wirklich. Jetzt muss, also Gesetz der Wahrscheinlichkeit oder so. Also ich bin jetzt kein Mathelehrer, aber wir haben hier einen in der Sendung. Ich will keine Namen nennen. Der wird es auch bestätigen. Also jetzt muss langsam mal was Gutes kommen. Und das könnte morgen sein. Ihr werdet euch ärgern, wenn ihr nicht gegangen seid, ne?
Und ja, auf jeden Fall.
Ja. Deswegen kommt alle vorbei und ihr hört es dann nächste Woche in der Sendung. Vielen Dank, wenn ihr ein Like da lasst, wo ihr auch immer ihr das hört. Spotify könnten wir mal ein paar positive Sachen gebrauchen. 5-Sterne-Rezension wäre cool. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.